Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wie wichtig ist dieser Kanzelgruß in diesen Tagen? Friede von Gott. Wir Menschen sind kaum dazu in der Lage, Frieden zu halten. Viele von uns beten um Frieden in diesen Tagen. Die Nachrichten sind kaum noch zu ertragen. Der Unfriede, der Krieg, ist uns so nahe gekommen wie den meisten von uns noch niemals in ihrem Leben. Erst dieses Virus, wo wir mit Ausgangssperren, Sperrstunden, Kontaktbeschränkungen und Hamsterkäufen eine klitzekleine Ahnung von Ausnahmezuständen erhalten haben. Nun dieser Krieg, in dem wir und an dem wir indirekt von den Ausnahmezuständen der Menschen in der Ukraine Anteil haben. Um Unfrieden und um Ausnahmezustände geht es auch in der heutigen Predigt. Paulus schreibt der von ihm gegründeten Gemeinde in Korinth von seinen widersprüchlichen Gefühlen und Gemütszuständen, von den Ausnahmezuständen, die solche Befindlichkeiten so mit sich bringen. Wir hören den Predigtabschnitt aus dem zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 6. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt, denn er spricht: Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit oder in den U-Bahn-Schächten und Bunkern. In der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, verzeihen Sie mir den kleinen Eintrag in diesen Bibeltext. Es geht um die Passionszeit heute, die begonnen hat am Aschermittwoch. Passionszeit, die Farbe der Passionszeit ist violett. Wachet und betet, steht auf unserem Antependium hier vor der Kanzel. Blau ist in der Farbe violett und rot ist in der Farbe violett. Das Göttliche und das Menschliche, das Meer ist blau, das Gott geschaffen hat. Der Himmel, den Gott geschaffen hat, ist blau, weit und groß. Und wir können ihn unmöglich erfassen, wenn wir nur eben einmal nach oben schauen. Und auch die Weite des Meeres können wir nicht erfassen. Man muss sich Zeit nehmen, den Kopf hin und her drehen und den Blick schweifen lassen vom einen Ende des Horizonts bis zum anderen. Das geht vielleicht am besten, wenn man auf dem Rücken liegt, auf einer Wiese oder auf einem abgeflachten Dach. Über uns, überall ist himmelsblau, Gottesblau. Rot ist die Farbe des Menschen. Unser Blut ist rot und unser Mund, die Lippen, die Zunge, die Mundhöhle. Mit dem Mund essen wir und reden wir und küssen wir. Er ist warm und rot und gut durchblutet eben. Und weil unser Mund rot ist, genau wie unser Blut, steht diese Farbe für das menschliche Leben mit allem, was dazugehört, für das Glück, reden zu dürfen und küssen zu können, aber auch für die Gefahr, sich zu verletzen oder verletzt oder getötet zu werden, wie es jetzt in der Ukraine geschieht. Blut zu schmecken statt eines Kusses. Dieses Menschenrot und das Gottesblau kommen zusammen im Violett, in der Farbe der Passion. Sie vermischen sich und werden etwas Neues, eine neue Farbe, ein neues Sein. Es betrifft beide, Gott und Mensch. Und in der Passionszeit, da lernen wir, Gott ganz neu zu verstehen, Gott ganz neu zu sehen, in ihm den Gekreuzigten zu sehen, den, der leidet. Und wir lernen auch uns mit anderen Augen anzusehen. Bedürftiger sind wir, bedürftiger, als wir es dachten, geliebter, als wir es vermutet haben. Und das beschreibt Paulus in diesem Predigtabschnitt. Paulus beschreibt, wie sich dieses neue Sein in Christus für ihn anfühlt, wie es sich für ihn anfühlt, als Christ zu leben, als einer, der dem Gekreuzigten nachfolgt. Er schreibt von Angst und von Hunger. Er schreibt von Gefängnisaufenthalten, von durchwachten Nächten. Aber das ist nur die eine Seite. Er schreibt auch von den anderen Dingen. Er schreibt auch von Gnadengeschenken, von Erkenntnis, innerer Stärke und der Fähigkeit zu uneitler, selbstloser Liebe. Und dann bringt er das beides zusammen. Und das ergibt eine sonderbare Mischung. Er schreibt, wir sind die Unbekannten und doch bekannt. Wir sind Sterbende und doch leben wir. Wir sind traurig und doch immer volle Freude. Wir sind Habenichtse und doch haben wir alles. Wie passt das zusammen, diese Widersprüche? Das möchte ich gern verstehen. Ich möchte verstehen, wie das beides zusammengehört, dieses Gottesblau und das Menschenrot, die Traurigkeit und die Freude. Besitzlos zu sein und doch ungeheuer reich zu sein. Und immer wieder muss ich beim Predigtschreiben an die Menschen in der Ukraine denken, an die Botschaften zwischen Mut und Verzweiflung. Es sind Passionsbotschaften. Botschaften von Leiden und Botschaften von Leidenschaft. Ich möchte das verstehen und deswegen werde ich in den Geschichten umhergehen, die zur Passionszeit gehören, die wir in der Bibel finden. 40 Tage lang in den Geschichten von Jesus und von Paulus, in den Geschichten, die uns von beiden erzählt werden und in den Geschichten, von denen wir in diesen Tagen hören müssen, den ganz aktuellen Passionsgeschichten und solchen, die wir selbst erlebt haben oder erfahren haben. Ich gehe in diesen Passionsgeschichten umher und suche die Freude in der Traurigkeit, den Reichtum im Mangel. Und ich finde Jesus in der Wüste. Wir haben es in der Lesung gehört. Er hat 40 Tage gefastet. Er hat Hunger. Einige von euch werden wissen, wie sich das anfühlt, tagelang nichts oder fast nichts zu essen, weil das zehrt an deiner Kraft. Aber es schenkt dir auch etwas auf der anderen Seite, Leichtigkeit und Freiheit. Man muss nicht immer sich ums Essen kümmern, sondern hat Freiheit für andere Dinge. Und das führt dann zu einer gewissen Empfindung der Macht. Ich bin davon nicht abhängig. Und man spürt eine gewisse Stärke in sich. Das kann dann wiederum auf der anderen Seite auch zur Versuchung werden. Ich will ein Beispiel erzählen, nicht vom Krieg, obwohl auf der Flucht oder in den U-Bahn-Schächten und Bunkern viele Menschen Hunger leiden mussten. Nein, es ist eher ein Luxusproblem in einer Passionsgeschichte der heutigen Zeit und dennoch ist es Passion. Ein Mädchen, 13 Jahre alt, heruntergehungert und schon seit vielen Monaten auf der Station in der Kinderklinik, hat das einmal so beschrieben. Auf meinen Schultern sitzt ein Dämon, auf der anderen ein Engel. Wir kennen das aus den Zeichentrickfilmen, wo das Engelchen und das Teufelchen auf den Schultern sitzen. Und beide kämpfen miteinander. Auch in diesem Bild bei der Lesung konnten wir das schön sehen. Der Engel redet mir gut zu, bei der Therapie mitzumachen. Und der Dämon sagt, die lügen dich an. Du musst gar nichts essen. Du brauchst das nicht. Auch Jesus ist seinen Dämonen in der Wüste begegnet. Auch da ging es um Macht. Und Jesus hat mit den Dämonen gekämpft und er hat ihnen widerstanden. Er war geschwächt nach dem langen Fasten und dennoch hat in ihm das Nein zu den Dämonen gewonnen. Er hat Nein gesagt zu diesen dämonischen, den teuflischen Angeboten. Nein zur Versuchung, die eigene Macht zu missbrauchen. Jesus hat den Dämonen widerstanden, aber weg waren sie danach nicht. Sie tauchen immer einmal wieder auf in seiner Geschichte, vor allem in den letzten Tagen in Jerusalem. Und Johannes erzählt, dass es der Dämon aus der Wüste war, der von Judas Besitz ergriff, kurz vor dessen Verrat. Und auch der Hunger wird Jesus weiter begleiten. Jesus und die, die mit ihm unterwegs sind, haben oft nicht genug, um satt zu werden. Und dann versuchen sie, eine Einladung zu bekommen oder sie glauben, ein paar Getreidekörner zusammen vom Rand eines Feldes. Denn den Hunger werden auch Jesus und seine Freunde nicht los auf seinen Wanderungen. Und doch, nach allem, was uns die Bibel erzählt, konnte Jesus auch seinen Hunger stillen, Menschen satt machen mit Brot und mit Fisch, mit Geschichten oder einfach dadurch, dass er sich zu ihnen setzt und sie so wieder hineinholt in den Kreis der geliebten Söhne und Töchter Gottes. Jesus selbst hat so gut wie nichts in seinen Taschen, kaum Geld, um sich Essen zu kaufen, keine Chipkarte für ein Hotelzimmer, erst recht kein Schlüsselbund für das eigene Haus. Er zieht keinen Rollkoffer hinter sich her und weiß am Nachmittag noch nicht, wo er die Nacht verbringen wird. Er war ein Habenichts und doch so reich, dass er andere beschenken kann. Das sehe ich in den Passionsgeschichten der Evangelien. Und Paulus, was ist mit ihm? Manche lachen über ihn in Korinth. Sie lachen, weil er nichts hermacht, schon rein äußerlich. Es muss ein kleiner, zierlicher, unscheinbarer Mann gewesen sein. Und in Korinth haben sie aber andere Missionare kennengelernt, die viel beeindruckender waren als er, viel charismatischer, viel eloquenter, viel bessere Performer, wie man heute sagen würde. Solche, die gut durchs Leben kommen, ohne dauernd in Konflikte zu geraten mit den eigenen Leuten. Und ich stelle mir vor, dass Paulus diese Angriffe geschmerzt haben. Er war kein guter Redner. Er hat so langweilig manchmal gesprochen, dass die Leute bei seinen Predigten eingeschlafen sind und aus dem Fenster gefallen sind. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte 20. Da fiel einer aus dem Fenster und musste wiederbelebt werden. Mich würden solche Kritiken und Anwürfe schmerzen und ich kenne einige Menschen, die sich mit der Frage quälen immer wieder, ob sie gut genug sind für das, was sie tun oder warum sie immer wieder anecken, auch bei uns in der Gemeinde und in der Kirche, ob da was falsch ist an ihnen. Und Paulus gibt all denen, die ihn in Frage stellen und wahrscheinlich auch an sich selbst eine Antwort. Und sie lautet, ja, genauso, so wie ich bin, so unvollkommen und manchmal sogar lächerlich, genauso wie ich bin, so nimmt Gott mich in seinen Dienst und so will Gott mich gebrauchen. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, schreibt er einige Kapitel später im selben Brief. In den Mangelhaften und in den Ungenügenden, in den Schwachen, ist Gottes Kraft mächtig, in den Geschundenen, in den Traurigen, in den Armen. Sie war mächtig in Jesus, dem Hungrigen, dem unbequemen Wanderprediger. Sie ist sogar mächtig in einem wie mir, sagt Paulus, lacht ihr ruhig alle über mich. Ich tue es ja selbst oft genug. Ich lache, bis mir die Tränen kommen und ich wieder leicht werde, leicht und frei. Jesus und der Hunger, Paulus und die Selbstkritik und das Lachen, zwei Geschichten, in denen sich das Geheimnis der Passion zeigt, das neue Sein. Zwei Geschichten von vielen. Und mehrdeutig sind sie alle. Gemischt aus Freude und Schmerz, aus Ohnmacht und Kraft, Weite und Verletzbarkeit, aus Gottesblau und Menschenrot. Aber so, dass man das eine von dem anderen nicht mehr trennen kann die gehen alle in diesen Violett über. Und ich gehe in diesen violetten, in diesen leuchtenden Geschichten umher, in den Geschichten von Paulus und Jesus und auch in meinen eigenen und in denen meiner Freunde, bei den Menschen in der Ukraine. Ich suche, ich ahne, ich taste, ich erwäge. Es ist hier nicht alles so kuschelig und schön, ganz und gar nicht. Wir leben in einer Passionszeit eben. Aber auch das ist kein eindeutiges Wort. Es meint nicht nur Schmerzen, sondern auch Hingabe, Leidenschaft, ja sogar Begeisterung. Und deswegen gehen wir schleppend durch diese Geschichten, langsam, tastend, aber vielleicht auch ein Stückchen frei und leicht. Und je länger ich in diesen Geschichten mich aufhalte, umhergehe, desto klarer wird mir, ich gehöre ja selbst auch dazu. Ich bin ja ein Teil dieser Geschichte, in der das Göttliche und das Menschliche ineinander verlaufen. Ich lache und ich weine, ich schäme mich und ich fasse neuen Mut. Ich stehe da mit leeren Händen und bin trotzdem so reich beschenkt. Und ich erlebe auch in mir diese widersprüchlichen Gefühle. Und ich erlebe auch in mir diesen Trost, der immer wieder durchspricht, dass ich eine Adresse habe, die ich immer ansprechen kann und anrufen kann und die mir neue Kraft gibt. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten. Invocavit. Er hat mich angerufen und darum habe ich ihn erhört. Neue Hoffnung gibt er mir, wenn die Hilflosigkeit an meiner Seele nagt. Wenn wir merken, dass nichts mehr geht. Und dann bleibt mir nur noch das Gebet. Und wir können nichts anderes tun, als alles ohnmächtig in Gottes Hände geben. Das ist vielleicht für viele Menschen im Kriegsgebiet auch das Einzige, was bleibt und ein Stück weit helfen kann, die ein Stück weit Gnadenzeit, willkommene Zeit und Tag des Heils für diese Menschen ist. Ich möchte schließen mit einem kurzen Text aus dem Darmstädter Echo, das wir gestern dort lesen konnten. Die Welt weint, obwohl die Sonne lacht. Wenn mich die Angst mal wieder zu lähmen droht, dann gehe ich raus in den Garten. Meine Zuflucht noch hinter der Zuflucht, so nannte Rainer Kunze ein Gedicht, das ich tröstlich finde. Was machst du, fragt Gott, heißt es darin. Herr, sag ich, es regnet, was soll man tun? Und seine Antwort: Wächst grün durch alle Fenster. Und hören wir nun ganz bewusst auf den Kanzelsegen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als all unser Denken und Tun, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.